Baby, man, sie hat die Bluetooth-Box. Fest und flauschig, geht gleich wieder los. Baby, Maxi, sie hat die Bluetooth-Box. Jan und Olli sitzen vor dem Mikro.
Es ist so viel geschehen, es ist so viel passiert. Du hast so viele unbenutzte Apps deinstalliert. Du hast so schwer mal hoch, du hast so hart gerackert. Du hast gelocht, du hast geheftet und du hast getackert. Fahr mal runter endlich und schalt die Sorgen aus. Hier kommt die Wellness-Show durch die Boxen in dein Haus. Ja, jetzt ist Füße hoch, mach fest und flauschig an. Jetzt heißt es Zeit für mich und Zeit für dich, Olli und Jan.
Baby, mach sie an die Bluetooth-Box.
Hier ist der kleine Break am Mittwoch. Alle mal kurz Füße hoch. Ich weiß, hardest working man and woman in business listening to our famous podcast. Here it's the Wednesday show.
Yes, it's Boomer Cringe number 20 in the Kalenderwoche 20. And me zugeschaltet ist hier so Oliver Schulz. And he looks fresh as a baby because he was at the friseur.
Ich habe doch gesagt, ich will mein Image wechseln. Also bin ich zum Friseur gegangen, habe die Haare abgeschnitten. Ja.
Wie findest du mich? Du wirklich finde ich ganz toll. Du hattest sowas von dem späten Kurt Cobain, also im positiven Sinne. Also wenn Kurt Cobain,
wenn er noch gelebt hätte, so hätte er so ausgesehen wie ich.
Bis vor kurzem. Jetzt allerdings ist so ein bisschen wie so ein Sänger von einer amerikanischen Großrockband, der Anfang der Nullerjahre eine schwere Alkoholphase hatte, sich
dann jetzt nochmal zurückkommt,
sich auch gefangen hat und auf einmal Straight Edge und clean ist.
so wie Joe Cocker. Als er mit 65 nochmal nach 30 Jahren Kampf gegen den Alkohol völlig aufgeräumt mit rasiertem Gesicht bei Tommy Gottschalk auf dem Sofa saß und erzählt hat. Gute ist natürlich, wenn man so eine Karriere hat, hat man immer was für später für die Karriere. Kannst du Bücher rausbringen über die schweren Jahre deines Lebens, wie das alles war. Kannst du auch alles nochmal entschuldigen, warum du 30 Jahre rumgewütet hast.
Der Einzige, der es nicht brauchte, der sich nicht die Haare abschneiden musste und mit einem kompletten neuen Image nach seiner großen Alkoholphase zurückkommen musste, das war natürlich Udo Lindenberg, der in dieser Woche 75. Wer hätte das gedacht? Ich habe es kaum mitbekommen in allen Zeitungen überall.
Wer hätte das gedacht? Und er hat
75 muss man sagen, Jahre alt.
Eine exzellente vier also Platten, da gibt's ja also vier Vinyl, eine umfangreiche Box rausgebracht, das Best of. Und ich habe da mal reingehört gestern. Da sind wirklich gute Sachen dabei, von der ersten bis zur letzten Platte. Und wie könnte das natürlich heißen, außer Utopium, die Platte? Also ich weiß auch nicht, wer da immer wieder. Es gab schon die Platte 81 Utopia. Es gab sowieso schon eigentlich alles mit Uhr. Also
man muss aber mal an dieser Stelle sagen, ohne Rita Flügge-Tim von Warner Music wäre Udo Lindenberg wahrscheinlich heute irgendwo Lebenplastinat in der Ausstellung von Gunther von Hagens. Die hat ihn, ich glaube, Warner Music hat den Anfang der Nullerjahre nochmal richtig nach vorne geholt. Ich meine, dass...
Naja, ich glaube, was ganz gut war irgendwie, was ihm wohl wirklich interne Sachen, aber ich habe gehört, er hat seinen Backkatalog dann nochmal für viel Geld verkauft an eine neue Plattenfirma und das soll auch nochmal Scheine gebracht haben. Inzwischen ist er natürlich wirklich wieder mega on the top, aber ich erinnere mich, ich habe in den 90ern auf dem Kiez gearbeitet und habe Udo Lindenberg wirklich häufiger in Kneipen in der Ecke stehen gesehen, habe erst gedacht, geil, da steht ein Imitator von Udo Lindenberg, bis ich da gemerkt habe, das ist er wirklich, der da mit Eddie Kante steht und wo wirklich auch eigentlich keiner sich so interessiert hat für ihn. Das muss man auch sagen, das waren bittere Jahre, lange bittere Jahre für Udo Lindenberg und irgendwie auch geil, dass man dann doch nochmal es schafft, dann die O2 World auszuverkaufen, wo ich vor 2 Jahren mit meiner Tochter war, ihr erstes großes Konzert.
Bei Udo Lindenberg, oder wie?
Ja, bei Udo Lindenberg, sie fand es mega, ich fand es
gut. Ja, das kann man auch wirklich machen und der macht ja auch wirklich eine krasse Bühnenshow, hat immer so, weil er ja dann doch so bewegungsmäßig ein kleines bisschen eingeschränkt ist.
Ey, der ist überhaupt nicht eingeschränkt.
Naja, komm, also der
was
macht
der mit 72 auf der Bühne rumgelaufen ist mit seinem dünnen Spaghettibeinchen. Ja. Absolut
nur aber Respekt, jetzt, ich meine, Helene Fischer lässt sich an Drahtseilen irgendwie da eine Dreiviertelstunde durch die Arena schwingen. Das ist
die reitet auch auf so einem Walbaby irgendwie durch. Da wird noch so ein kleines Aquarium aufgebaut in der Mitte und die Leute finden es großartig. Ganz klar, Pink hat mal ein Konzert. Ich war mal auf so einer Pink-Show, wo sie nur um so Bändern immer die ganze Zeit hoch und runter. Das hat mich mega genervt. Bin in einer halben Stunde gegangen. Also
da müssen wir zweimal zum Cirque du Soleil gehen. Das mache ich ja einmal im Jahr, um so ein bisschen meinen Magie-Akku wieder aufzufüllen, wenn die Ehrlich Brothers nicht in der Stadt sind. Immer Cirque du Soleil. Und ich finde es toll, wenn Künstler, wo der Backkatalog schon verkauft ist und wo man trotzdem noch auf Tour geht, wenn die so ein bisschen showmäßig Gas geben. Also DJ Bobo, Andrea Berg, wo immer so ein 70 Meter langer Drache irgendwie in die O2 World reingenagelt wird.
Ja, stimmt. Wo so richtig aufgefahren wird. Udo Lindenberg in der O2 World ist mit so einem Boot reingefahren. So ein Zeppelin oder so ein Boot. Das ist das erste Lied. Das war auch schon sehr spektakulär.
Alles klar, der Andrea Doria.
Helge Schneider ist auch aufgetreten am Wochenende wieder mit seiner, schon wieder als Udo Lindenberg. Die Nummer, die er auch jetzt viele Jahre
Meisenmann,
macht.
Meisenmann, der kleine Meisenmann.
Meisenmann. Keiner macht so gut wie Helge Schneider.
Die Politiker sind scheiße.
Hast du die Sendung gesehen?
Habe ich nicht gesehen. Aber die Parodie von, auch geil, dass Udo Lindenberg so groß ist, dass Helge Schneider, der ja auch so groß ist, mit einer Udo Lindenberg-Parodie, die nicht uncool ist, seit 20 Jahren erfolgreich durch die Gegend fährt, ist schon nicht so schlecht. Sag mal,
es gibt das sensationelle Ding, wo Mats Mutzke, Stefan Raab und Helge Schneider in der Sendung sind, glaube ich, von Stefan Raab, und er zum allerersten Mal den Udo macht und wirklich auch Stefan Raab es nicht an sich halten kann und wirklich so losgackern muss, weil das damals halt keiner, man muss sagen, er hat damit vor 10, 15 Jahren angefangen, Helge Schneider, und hatte ja da schon eine große Karriere, und dann kam er auf einmal mit so einer Udo-Parodie nochmal rum, so, weißt du, wo man so dachte, das ist jetzt eigentlich nicht up-to-date, und trotzdem hat es funktioniert.
Ja, aber das Geile an der Udo-Parodie von Helge Schneider ist ja, dass sie so schön layered ist, also der spielen dann eben auch diese tapsigen politischen Gehversuche der frühen 80er Jahre von Udo Lindenberg mit rein, wo er nicht gegen den Osten, sondern den Osten umarmt hat musikalisch und dann im Palast der Republik aufgetreten ist, und dieses sehr, was ja auch Campino so ein bisschen hat, so ein richtiger bundesrepublikanischer westdeutscher Künstler ist ja Udo Lindenberg, einer vom ganz alten Schlag, so ein bisschen wie Hans-Dietrich Genscher oder wie Otto Grafs Lambsdorff oder sowas, nur halt als Musiker und als Künstler, und das ist das Lustige.
Aber es gab da auch so tragische Momente, ich erinnere mich an so einen Auftritt von Udo Lindenberg, wo er mit so einer Pistole mit einem Knoten vorne im Lauf auf die Bühne kam, und danach meinte die Moderatorin, was ist das denn? Er so, hier, das ist eine Udo-Waffe, damit kannst du nicht schießen, weil wenn die Leute viel mehr im Bett Liebe machen würden, dann würden die nicht auf der Straße sich so immer im Kopf knallen und so. Also, wo der so halbgare, also der Kampf gegen Gewalt, gegen Recht, gegen alles ist immer gut. Trotzdem waren da auch so teilweise echt obskure,
hat er extra obskure. Ja, aber ist doch ganz toll.
Aber er hat es auch in der Zeit gemacht, und der ist nämlich nicht so cool, weil es noch nicht jeder sich auf die Bühne gestellt hat. Das muss man auch sagen. Udo Lindenberg war da immer ganz weit vorne.
Ja.
So, kommen wir zu anderen unbequemen Themen.
Was ist denn daran unbequem? Ich wollte eigentlich gerade ganz kurz liebe Grüße an das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr, die jetzt leider völlig zu Unrecht, meiner Meinung nach, ich bin da nur außenstehender Beobachter, aber es ist die Eliteeinheit unserer Armee, die wir beide super finden. Ich glaube, ich spreche da für dich auch mit. Und die Armee hat nochmal eine Spezialeinheit, das Kommando Spezialkräfte. Und die sind jetzt in der Kritik, weil dieser linksextreme Spiegel rausgefunden hat, dass die in Luxushotels unterwegs waren, wenn die ihre Einsätze hatten. Und dass die, wenn die Waffen irgendwie oder Munition geklaut war, dann musste das nicht irgendwie eingetragen werden in Listen, sondern man konnte es einfach so zurückgeben ohne Strafe. Und ich finde...
Auf Vertrauensbasis. Du kannst hier gerne Handgranate übers Wochenende mitnehmen. Auf Vertrauensbasis. Kannst du meiner Familie mal zeigen, bringst du aber wieder am Montag in die Kaserne.
Bring eine Handgranate. Ja, das ist ein Kommando.
Kannst du mir mal zeigen?
Wenn einer, der damit umgehen kann, das Kommando Spezialkräfte, ja, dann nimmst du das mit übers Wochenende. Und wenn du mal einen Panzer ausleihen möchtest, wenn du mit den Kindern mal einen Baggersee fahren willst, kein Problem.
Aber wenn du mal bei Lidl auf dem Parkplatz den Platz herspielen willst. Ja, das ist alles nicht so richtig gut.
Wenn man früher vom Freizeh den Schlüssel bekommen hat von dem Sozialpädagogen, hat man sich jahrelang das Vertrauen erschlichen, und dann hatte man ein Wochenende das vom Freizeh den Schlüssel und hat natürlich Scheiße gebaut an dem Wochenende.
Natürlich hat man Scheiße gebaut, aber man hat da vorher, das ist auch so, das ist wie als Jugendlicher ein Kind, wie man so einfach lügt für den Spaß. Aber ich habe auch schonungslos gelogen früher, muss man sagen, um dann, ey, natürlich machen wir keinen Quatsch, ich schwöre nicht. 2 Stunden später stand die Bude in Flammen. Es ist ja wirklich so, ach ja.
Ja, Kommando Spezialkräfte, also auf jeden Fall haltet durch, Jungs. Mädels gibt's da ja nicht, ist nicht erlaubt, glaube ich. Aber
mir macht das jedenfalls Angst. Ich habe vor einem Jahr gab's diese Nachricht, dass einem irgendwo in Bundeswehr unfassbar viele Waffen geklaut worden sind, die bis heute nicht irgendwo aufgetaucht sind. Und das ist so eine Sache, die mich einfach wirklich beunruhigt.
Auf Vertrauensbasis kann man ja sagen, ist okay, wenn ihr damit wenn ihr keinen Scheiß damit macht. Macht keinen Scheiß damit, ehrlich.
Ja.
So, das wollte ich nochmal kurz loswerden, weil das jetzt gerade aktuell in den Schlagzeilen ist, und ich finde es wirklich schlimm, wie das da irgendwie, wie unser Kommando Spezialkräfte niedergeredet wird, nur weil die sich ab und zu mal ein bisschen nicht so ganz genau an diese Regeln halten. Herrgott nochmal.
Wir haben ihre eigenen Regeln. Ich wollte einfach sagen, am Wochenende, ich habe ein bisschen Glücksgefühle.
Schon sehr gut.
Ja, ich habe ein bisschen Glücksgefühle. Am Wochenende öffnet in Hamburg die Außengastronomie.
Oh. Okay.
Ich weiß nicht, ob das jetzt gut wird, aber momentan sieht ja alles mal wirklich ganz gut aus. Und irgendwann muss man ja auch so ein bisschen Hoffnung schöpfen und sich nicht jetzt komplett in so einen Tunnel reinfahren lassen. Und irgendwann, wenn die Inzidenzwerte wirklich auf Null sind, denken, nee, wir müssen immer noch alle in unserem Bunker bleiben. Ich würde es schön finden. Ich bin am Wochenende nämlich in Hamburg und die Stadt wird vielleicht im vollen Glanz erblühen. Am Wochenende ist nämlich auf unserem Boot dieses große All Hands on Deck, worüber ich schon berichtet habe, am Samstag auf TikTok. Ich habe noch nie was mit TikTok zu tun gehabt. Mal gucken, ob das die jungen Leute auf TikTok einfängt.
Hast du eigentlich einen TikTok-Account? Ich habe keinen TikTok-Account. Ist das sowas wie Twitch Oder was? Ja. Ist sowas wie Twitch, ne?
Ist sowas wie Twitch ungefähr. Sowas wie Twitch für junge Leute. Ich habe es auch ehrlich gesagt nicht so richtig gerafft, weil ich es ist das gleiche wie Instagram, nur Reels. Reels ist, glaube ich, immer so kleine Videos und der Gag ist, dass du in 7 Sekunden oder ganz kurz immer was Witziges machst. Viel mit Verkleiden, viel mit Männer, viel Mario Bart-Humor. Cool. Oh nee, jetzt hast du hier irgendwie das gemacht. Typisch Frau und cool. So. Aber ich habe auch keinen Account.
Cool. Ja. Ich möchte mit dir ganz kurz...
Eine Sache zu meinem Snack. Auch noch ganz kurz. Ich muss ein paar Sachen abarbeiten. Ja. Snackbox letzte Woche. Die Käseschips, von denen ich geredet habe. Haben mir mehrere Leute geschrieben, ist angeblich auf Dauer nicht gut für die Leber. Ey, Mann, jetzt habe ich mir schon das Saufen abgewöhnt. Jetzt kann man nicht mehr Käseschips essen. Also diese nur, wenn man nur Käse, das soll nicht so richtig gesund sein, dieser verbrannte Käse. In meiner Snackbox. Wollte ich nur sagen, falls ihr die nachbaut zu Hause.
Ist das nicht,
macht ein bisschen weniger von den Käseschips.
Ist das nicht allgemein alles, was in der Snackbox, was wir da reingetan haben in der letzten Sendung, irgendwie nicht gut für die Leber oder den Körper allgemein? Sind Snacks nicht sowieso relativ ungesund?
Naja, es kommt drauf an, wenn du da abends Nüsse und ein paar Rosinen,
das ist doch gut für den Körper, bei Nüssen, oder? Muss ich sagen, ich habe auch mal ab und zu mal so Rauchmandeln oder mal so schöne Cashews oder sowas. Man isst dann da so 2 Handvoll und dann ist mir bei Nüssen, weil die so gehaltvoll sind, immer so richtig radikal schlecht danach. Das ist bei keiner anderen Snack-Angelegenheit so. Ja, Nüsse kann ich nicht so viel essen. Auch Studentenfutter und sowas.
Ich hätte fast noch Käse-Cashews bei mir mit reingepackt. Boah. Cashew mit Käsegeschmack, auch
richtig. Ey, und was lecker. Ich mal ganz kurz echt eine ganz schön schlimm klassistische Scheiße finde, ist, dass es Studentenfutter gibt und ich fühle mich da als Studienabbrecher wirklich jedes Mal gemobbt, weil ich das eigentlich ganz gerne mag, aber ich habe das Gefühl, ich habe nicht das Recht, das zu essen, weil ich irgendwie kein Student bin. Was soll der Scheiß?
Das ist auch so ein Name, der sich echt bis in die jetzige Zeit gerettet hat. Studentenfutter. Also wirklich, wer ist auf den Ausdruck gekommen eigentlich? Den gibt es schon immer, aber eigentlich sind es gemischte Nüsse.
Es klingt so ein bisschen wie alte Nazis Ende der 60er Jahre und dann irgendwann wurde von, keine Ahnung, die Handelsroute nach Afghanistan, wo da irgendwie der Bobel rüber gehandelt wurde, da wurden auch Nüsse mit in den Wagen reingetan und irgendwann haben dann die Studenten nicht nur Haschisch geraucht, sondern auch Nüsse gegessen und da haben die alten Nazis gesagt, hier guck mal, du Studentenfutter!
Und das ist... Vielleicht kannst du das mal mit deinen du bist ja auf Twitter, mit den Wogen-Leuten auf Twitter abklären, ob Studentenfutter noch okay ist. Kannst du da mal für mich nach recherchieren? Schreib das mal auf.
Ich wollte echt zu der Wogen-Bubble auf Twitter mal ganz kurz was sagen, weil ich will mal in die Bresche springen für unseren im weitesten Sinne lieben Kollegen Ralf Rute, der diese Woche von der Woken Bubble wegen irgendwelcher komischen Urlaubssachen bei Twitter so ganz fein gemobbt wurde, finde ich irgendwie, ich habe mir das angeguckt und durchgelesen, habe mich dazu nicht geäußert und fand es irgendwie am Ende auch irgendwie ein bisschen klein.
Wie Ralf
Scheiße.
Rute?
Ja, der ist irgendwie im Urlaub gewesen und hat Au-pair-Mädchen mitgenommen und hat dann irgendwie einen auf den Deckel bekommen von Leuten, die irgendwie sonst Langeweile haben. Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen drüber und ein bisschen unsympathisch von allen Beteiligten, ehrlich gesagt, und fand es am Ende so ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen und fand es irgendwie ein bisschen uncool. Und wollte an dieser Stelle mal sagen, wir haben jetzt hier, vielleicht läute ich das jetzt offiziell ein, qua Amt als Podcaster, als Bundespodcaster. Wir sind jetzt in der Phase der Pandemie, wie bei der Titanic, als sie untergegangen ist, wo quasi alles auf den Booten verteilt sind und die Letzten noch so ins Wasser springen. Es ist jetzt die Rette-sich-wer-kann-Phase der Pandemie. Und wenn jetzt einer irgendwie 18 Monate lang drin gesessen hat im Keller und sich mit niemandem getroffen hat und wenn der Bock hat, auf Sylt Urlaub zu machen, ey, ganz ehrlich... Ganz ehrlich.
Und ganz ehrlich, diese Befindlichkeiten, dass manche Leute einen anderen Lebensentwurf haben als man selber und das vielleicht nicht, das ist auch so eine Scheiße, finde ich. Tut mir leid bei Twitter, dass man alles irgendwie sofort bewertet, was man irgendwie, deswegen habe ich so wenig Bock auch irgendwie öffentlich was zu zeigen noch, weil es kommen auch so oft dumme, ich kann
ja, aber noch nicht ganz 18, es sind 14, glaube ich.
15 Monate, aber es ist auch wirklich so, es ist auch einfach nur viel Gehässigkeit und das hängt auch viel mit der Situation zusammen und wenn man ein bisschen reflektiert, dann muss man nicht jeden Scheiß sofort schlecht reden oder irgendwie,
ja.
Ich weiß aber gar nicht, warum es so ehrlich gesagt geht.
Es fing ganz witzig an und dann hat sich das aber in so eine sehr toxische, echt so ein bisschen, ey Leute, ganz ehrlich, ist das jetzt das, worauf ihr Bock habt? Irgendwie fand ich so ein bisschen uncool und muss mal wirklich sagen, wir sind wirklich in so einer, auch wenn jetzt Leute zum Beispiel irgendwelche Resteimpfungen sich organisieren oder anfangen rumzutelefonieren. Ich sag mal so, ich habe da jetzt einigermaßen Verständnis für, wenn wir jetzt irgendwie ein Jahr solidarisch waren, wenn geimpft wird seit Januar wirklich die Risikogruppen weitestgehend geschützt sind und man jetzt, wenn man sich engagieren möchte und keine Ahnung beim Hausarzt anruft und sagt, ich möchte mich auf so eine Notliste setzen, ruf mich an, wenn du noch was hast, da sollte man jetzt echt nicht judgmental sein, weil die Leute, die das machen, haben vielleicht auch 14 Monate einfach drin gesessen, sind in keiner Risikogruppe und tragen vielleicht einen großen Teil der Last der letzten Monate. Also ich finde zum Beispiel gerade Eltern, Leute mit Kindern, die arbeiten, die auf die Großeltern achten, die auf die Kinder achten müssen, die berufstätig sind, die dann auch noch die Kinder zu Hause betreuen, weil die Schule aus irgendwelchen Gründen nach 12 Monaten immer noch nicht ein System gefunden hat in Deutschland, wie das funktionieren kann. Ich kann verstehen, dass dann irgendwann da jeder versucht, irgendwie sich selbst der Nächste zu sein und seine Liebsten zu schützen. Ich finde, da sollte man jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so
vor allem so scheiße machen, wie das alles organisiert wurde und so schlecht, wie alle informiert worden sind und man das so lange durchgehalten hat, dass man jetzt hofft, dass wirklich Schnellimpfungen stattfinden und dass man schnell auch genug alle Leute überzeugen kann, sich impfen zu lassen. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste. Und langsam ist auch wirklich, wir kommen alle aus einem richtigen Tief gerade raus. Ich bin apropos Tief, Jan, ich habe dir gerade was
geschickt. Hast du dir das angeguckt?
Ich habe so ein bisschen gedacht, was für eine Phase erwische ich die denn heute beim Podcast? Ich kann es mal kurz beschreiben. Olli hat mir eine Grafik geschickt per E-Mail.
Habe ich von einer Hörerin bekommen.
Midlife-Crisis-Studie. Die Glückskurve im Alter von Dreisat. Und da 47,5 Jahre ist das Glücksgefühl Tiefpunkt. Und das ist exakt dein Alter, Olli.
Das ist genau. Ich bin genau 47,5 Jahre alter. Und ich habe mich auch die letzten Monate so gefühlt. Das geht ohne Scheiß. Es war wirklich, abgesehen davon, dass wir Pandemie hatten, auch so keine geile Zeit. Ich hoffe, es geht jetzt ein bisschen bergauf. Ich fühle diese Statistik, diese Aufzeichnung sehr, auf alle Fälle.
Ey, aber
47,5 ist angeblich das Glückste, der Tiefpunkt deines Lebens, und dann baust du dich langsam wieder auf. Und
aber das Optimistische ist, dass wir, dass du vor dir jetzt noch 20, 25 Jahre hast, wo du wirklich ein Glücksgefühl hast wie mit 15. Es kann vielleicht an der Demenz liegen, die langsam eintritt.
Es kann doch an der Demenz liegen, würde ich gerade sagen. Naja, auf alle Fälle fand ich das ja ganz interessant, dass mich das genau trifft, diese
Kurve. Ich bin auf dem Weg nach ganz unten jetzt mit meinen 40. Ich habe nur das Gefühl, dieses merkwürdige irgendwie Drinnengesitze und sich bei Twitter über diese Feinheiten, das so langsam, weißt du, das ist nicht so, dass die Solidarität auf einmal nachlässt, sondern es gibt inzwischen Möglichkeiten, sich Dinge zu organisieren. Und ich finde das, ehrlich gesagt, ich will das nicht verurteilen. Ich finde das nicht blöd.
Nee, ich will aber auch, wie gesagt, ich kann aber auch viel verstehen. Ich bin ja auch immer sehr empfindlich bei so Kritiken und so. Es ist aber auch so, wir sollten alle schön nachsichtig miteinander sein und versuchen, wie gesagt, weil es hat uns alle zu sehr hässlichen Pöbeln, viele jedenfalls, auch viele junge Leute. Viel Gehässigkeit, viel Abgewichse, viel, das ist alles scheiße. Aber wenn man auch keine guten Sachen gerade erlebt, dann kann man das auch ein bisschen verstehen. Und das ist wiederum das Gute am Älterwerden, dass man Verständnis hat, wenn man nicht irgendwie... Ja, keine Ahnung. Ach, ey, ich bin...
Ja, Jens Spahn hat gesagt, wir müssen viel vergeben. Ich sag nur, aber Jens Spahn vergebe ich überhaupt gar nichts. Überhaupt gar nichts. Ganz ehrlich, no. Ey, hast du am Montag eigentlich Armin Laschet gesehen bei Linda Zerwakis?
Nein, hab ich nicht
Louis, gesehen. Louis Klamroth and ProSieben.
Nee, aber sie war bestimmt wieder gut, oder?
She was great, he was great. Armin Laschet was also, ich sag mal, wie so ein freundlicher, gummiartiger Boxsack. Da alles, was man dem irgendwie vor die Füße geworfen hat, kam so wieder zurückgebounced. Und pass auf, meine Top 3 der Kanzlerkandidaten-Interviews.
Ich sag dir nicht, die Top 3 deiner Kanzlerkandidaten.
Nein, die Top 3 meiner Kanzlerkandidaten bei ProSieben. Ich habe alle drei gesehen. Und ich muss sagen, also mir hat das mit Katrin Bauerfeind und wie heißt der andere nochmal? Den habe ich vergessen. Wie heißt der nochmal?
Diese in 80 Frauen, wo die irgendwie Welt Bumsbuch auch geschrieben hat.
Thilo Mischke,
Katrin Bauerfeind, hat mir super gefallen. Tolle Performance von beiden, deswegen ist das für mich auf 1, war auch die beste Quote. Auf 2 allerdings, ziemlich sicher.
Nee, das war das Einzige, was ich gesehen habe. Ich fand das mit dem Klatschen am Ende, das macht
man nicht. Ja, das macht man nicht, man klatscht nicht am Ende.
Das macht man einfach nicht beim Politikinterview.
Aber sie waren so begeistert, dass bei ProSieben mal was Ernstes war, und dann haben sie, glaube ich, eher der Sendung im Affekt geklatscht.
Sagen wir mal, es ist ja ProSieben, wenn das jetzt irgendwie wie heißt der noch, Reinhard Becker und Tine Wittler, hätte ich fast gesagt. Nee, wie heißt nochmal? Tina Hassel. Reinhard Becker und Tina Hassel irgendwie beim Bericht aus Berlin machen würden am Ende. Vielen Dank, Herr Merz.
Bravo!
Das wäre schwierig. Bei Thilo und bei Katrin habe ich gesagt, okay. Aber auf Platz 2, also 1 war Baerbock, Mischke, Bauerfeind. Auf Platz 2, ziemlich direkt dahinter, war das am Montag. Weil muss man wirklich sagen...
Mit Laschet.
Nee,
mit Laschet.
Ey, Olaf Scholz, ganz ehrlich, ehrlich nicht. Nee.
Da habe ich ganz kurz geguckt, ein bisschen.
Nee! Nee!
Aber weißt du, was mein Problem ist? Du bist ja Satiriker, ne?
Nee, bin ich nicht.
Bist du nicht?
Ich bin als Mensch
Mensch, Tänzer.
Ich hab gerade ein Problem mit dieser ganzen Wahl und mit den ganzen Kandidatinnen. Und zwar, ich finde alle nicht so richtig gut. Und ich bin von allen gerade ein bisschen angefressen, dass ich da keine, also ich möchte nicht mit Laschet als Kanzler weiterleben.
Der Onkelkanzler.
Der Onkelkanzler. Ich möchte nicht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass ich auch diesen Kult Baerbock gegenüber, ich finde natürlich das auch ein gutes Zeichen und so, aber es geht um sehr viele Inhalte und ich finde nämlich, darauf wollte ich hinaus, eigentlich gehören die alle drei, Scholz, Laschet und Baerbock, auch immer ganz gut abgewatscht für das, was momentan bei allen dreien so passiert. Ja, die, so, weißt du?
Für mich in einen Sack und mit einem Knüppel drauf triffst du
mal richtig. Um das mit dem Wort von meinem Opa zu sagen, mit den Worten meines Opas um 20 Uhr vom Fernseher zu sagen, alle aufhängen. Dann. Quatsch. Ich meine nur, ich habe wirklich, und es ist
alle
mir
nie so,
es war mir noch nie so offensichtlich, dass ich mit allem gerade großes Problem habe. Was aber auch dann diese Pandemie direkt jetzt in so einen Wahlkampf zu gehen, ich denkbar ungünstig finde, um überhaupt Liebe für Menschen zu empfinden.
Kann man nicht erstmal die Pandemie beenden, bevor wir dann in den Wahlkampf gehen?
Können wir nicht auf ein Jahr das verschieben, genau wie die EM? Noch ein Jahr wirklich, weil jetzt direkt, ich bin gar nicht bereit, ich hab Hass auf alle. Weißt du, was ich meine? Ja. So,
aber vielleicht treibt das die Menschen an die Ohren, vielleicht ist das gerade der Hass auf alles, was die Wahlbeteiligung nach oben treibt, dass irgendwie der etablierten Politik ein Denkzettel verpasst wird und jetzt will ich erst recht die SPD oder irgendwie sowas. Ich habe mich diese Woche übrigens mit der FDP gestritten, weil die sich auf ihrem Parteitag wieder die am allertiefsten hängenden Früchte zurechtgelegt haben. Also dieses elendige, populistische:
Wir müssen jetzt mal über den öffentlich-rechtlichen Rundfunk nachdenken und da müssen Gelder gekürzt werden.
Ja, das habe ich eben gerade noch
vor der Sendung,
habe mich schon gefragt.
Ich kann das total verstehen, dass Leute das öffentlich-rechtliche System reformieren möchten. Und ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, ich werde mich auch jeden Morgen wache ich auf und habe 70.000 Reformgedanken, wie man das besser machen kann, seit 20 Jahren. Aber da irgendwie in das Horn der Rechtspopulisten reinzupusten, weil man da so ein paar GEZ-Verweigerer irgendwie mit auf die Straße holen kann oder glaubt, dass die Bild-Zeitung und der Springer-Verlag einem dann irgendwie den Arsch pudern, das ist leider so eine durchsichtige, wirklich ziemlich erbärmliche politische Strategie, die aus dem Jahr 2013 kommt und schon da scheiße war, dass ich das wirklich, ich kann es einfach nicht mehr hören. Ich weißt du, wenn eine Partei das programmatisch sich vorlegt, freue ich mich jedes Mal auf Twitter, einfach mal so eine rundum Backpfeife zu verteilen, weil es einfach so selten doof und destruktiv ist und es einfach
nicht. Ja, aber du hast den Hashtag AfDP benutzt, ne? Und ich meine, das ist auch gleich ein bisschen Totschlagargument.
Ja, es ist ein Totschlagargument.
Das ist halt das, was mir bei Twitter nicht so gut gefällt. Ich verstehe total deinen Unmut darüber, ne? Ich finde nur halt, du kommst ja auch nicht weiter, außer dass du jetzt wieder alle wahrscheinlich gegen dich aufgebracht hast.
Ja, aber komm, ganz ehrlich, wenn du dich mit Sahnetorten in die Manege begibst und Clowns mit Torten bewerfen möchtest, dann musst du dich nicht wundern, wenn du selbst eine Torte zurückbekommst. Und dann jetzt anfangen, weißt du, und wenn es jetzt irgendwie eine differenziert vorgetragene ist, Kritik ist, aber du weißt, aus welcher Ecke es kommt, du siehst diese blöde Juli-Bubble, die da mit ihren irgendwie 70 Fake-Accounts, wo die Hälfte von irgendwelchen identitären Bewegungskreisen verlinkt ist, da wieder einen auf müssen wir ihm den Saft abdrehen.
Ja,
wenn es der FDP nicht darum geht, missliebige Inhalte durch Kürzung von Mitteln zu beschneiden, dann frage ich mich, warum das immer das allererste ist, was einem da entgegengeschleudert wird. Warum ist es immer das allererste? Du bist als Erster dran. Nee, ganz ehrlich, und so läuft das nicht. Und so eine Diskussion, brauchst du überhaupt nicht mit anfangen. Ganz ehrlich, von der Ecke will ich das Gespräch nicht führen.
Ich kann auch dieser Pöbel von Leuten, dafür zahle ich dann nicht meine Rundfunkgebühren, meine 17,50 Euro.
Ich zahle auch meine Steuern für Straßen in Sachsen-Anhalt, die ich in meinem Leben nicht benutzen werde. Ja. Und ich bezahle auch Schulen in Berlin.
Ich zahle Kirchensteuern und war seit 20 Jahren nicht in der Kirche.
Ja, und ganz ehrlich, so läuft's nun mal. Und ich kann auch verstehen, dass es total unsolidarisch und blöd ist, dass der Rundfunkbeitrag eben nicht ans Einkommen gekoppelt ist. Alles Diskussionen wirklich, die man echt anfangen kann, finde ich. Und ist echt eine Frage, ob du wirklich in jeder Rundfunkanstalt 7 Radiosender brauchst, die alle ihre eigenen Meme-Fabriken bei Facebook sind, mit irgendwie lustigen Bildchen und die alle die gleiche Musik spielen, sag jetzt mal aus der Spotify-Perspektive, auch so ein kleines bisschen überkommen, aber nicht im Bundestagswahlkampf irgendwie auf dem AfD-Gaul reiten, der ohnehin totgeritten ist. Ehrlich nicht. Mach doch mal was Konstruktives. Und dieser marktzentrierte Klimaschutz, ey, sorry, geht nicht marktzentriert. Der Markt hat das Klima kaputt gemacht. Klimaschutz ist auf 1. Es ist klimaschutzzentrierter Markt, so rum ist es richtig. Und nicht marktzentrierter Klimaschutz. Was soll das denn sein? Was für Innovationen? Es gibt vor allem alles, was man braucht. Es gibt Windräder, es gibt Windkraft, Wasserkraftanlagen, es gibt Solaranlagen, die du aufbauen kannst. Die Technik ist da. Da musst du nicht irgendwie...
Ja, das ist trotzdem auch ein langer Weg.
Ich bin echt aufgeregt diese Woche. Und dann, weißt du, dann kommen immer wieder, sorry ey, wenn ich jetzt einmal kurz hier, dann kommen immer wieder unter jedem zweiten Tweet diese ganzen alten, wir schmeißen uns wie schon Möllemann an die Rechtspopulisten rangeschmissen. Leider nicht mit Erfolg am Ende. Nee, aber ich finde, dass diese rechtspopulistischen Ausfälle sind wirklich destruktiv. Das ist nicht der Wahlkampf dafür, nach der Pandemie. Was soll der Scheiß? Wo ist denn die liberale, bürgerliche FDP, die für Bürgerrechte einsteht und die nicht diesen neoliberalen Nonsens, der nicht funktioniert offensichtlich, sonst wären wir klimamäßig nicht da, wo wir sind.
Reg dich nicht auf, ich habe gerade Musik im Hintergrund, hörst du eigentlich was?
Ich höre das nicht, reg mich zu sehr auf, ich habe so ein Pfeifen im Ohr schon, weil ich mich so darüber aufrege.
Ich
finde es so doof, Alter. Ich habe damals Hans-Dietrich Genscher in Berlin getroffen, wir haben den ganzen Abend geredet über den Liberalismus und so. Und Liberalismus ist doch nicht mit einem Porsche über dem Kudamm fahren und irgendwie Geschwindigkeitsbegrenzung nicht wollen und dafür irgendwie keine Frauen in der Politik, geile Slimfit-Anzüge und irgendwie sich eine süße Maus an die Seite stellen und dann so einen auf Sebastian Kurz machen. Das ist doch nicht Liberalismus, was soll der Scheiß, ehrlich. Und dann so gespickt mit irgendwelchen merkwürdigen rechtspopulistischen Ausfällen. Und wie erbärmlich, dass diese ganzen tollen Bürgerrechtsliberalen da jetzt irgendwie mitziehen müssen, weil Christian Lindner mit 105,7% gewählt wurde zum Vorsitzenden, wie irgendwie in der DDR-Partei. Ey, ganz ehrlich. Grow up, ey. Grow echt mal ab.
Ich bin
ey.
Da zu wenig drin. Ich würde auch gerne was sagen dazu.
Ja, lass mich doch mal einmal auf. Es regt mich einfach wahnsinnig auf. Es ist einfach so wahnsinnig doof. Es ist einfach so unglaublich doof einfach nur. So. Reicht mir jetzt.
Ich hatte schon Abspannmusik angemacht.
Ja, ist doch ganz gut so.
Die hat aber irgendwie, entweder A, habt ihr die schon gehört gerade oder es hat nicht funktioniert. Ich mach sie nochmal an.
Hörst du
die
jetzt, Jan? Ich bin jetzt eh raus.
Liebe Freunde, das war mal wieder fest und flauschig, die kleine Mittwochssendung.
Wenn ihr einen neuen Ansatz habt, politisch, und nicht einfach nur die alten Schinken nochmal irgendwie dann nach draußen auf den Balkon hängen möchtet, immer gerne. Es ist die Zeit für Neues. Zum Beispiel Bildungspolitik. Vielleicht mal eine digitale Strategie für die nächste Pandemie entwickeln. Jetzt hätten wir Zeit dafür. Wie wär's? Wäre das nicht mal was, womit man punkten könnte? Wie wär's
geil,
mal mit...
Wenn es erstmal jetzt keine Pandemie geben würde mehr.
Stell mal vor, du würdest dich heute um 21 Uhr auf den Balkon stellen und klatschen. Alle würden dich für verrückt halten. Wie wär's mal vielleicht im Pflegebereich oder im medizinischen Bereich ein kleines bisschen mehr für weniger Wettbewerb und weniger Marktwirtschaft zu sorgen und für mehr soziale Wärme. Dass Leute, die in Pflegeberufen sind, vernünftig bezahlt werden. Dass Leute, die medizinisches Personal sind, Ärzte sind, vernünftig Ruhezeiten haben, nicht 24-Stunden-Schichten schieben müssen, damit die bei der nächsten Pandemie nicht nur ausgeruht sind, sondern der Beruf so attraktiv ist, dass wir genug Ärzte haben für die nächste Pandemie. Hey, wie wär's denn damit? Ist mal so ein kleiner Wink mit dem Soundfall hier aus der Boomer-Cringe-Ausgabe Mitte der Woche. Einfach, weil ich richtig on fire bin gerade.
Jan hat ganz große Augen bekommen.
Ja, die sollen mich da, ganz ehrlich, wenn du es willst, kannst du es haben, ehrlich. Wenn du willst, kannst du haben.
Ja, Alter. So, das war's jetzt aber auch. Dein Statement, dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
Nee, und die fucking Bild-Zeitung soll auch erstmal ein bisschen, die soll sich mal ein bisschen anstrengen, bis die Follower-mäßig auf Augenhöhe ist mit uns hier.
Ich, Julian Reichert, ich glaube 1:1 ohne Waffen mache ich den fertig. Ich hab ohne Waffen eine Runde.
Okay. Alter, er hat so schwer, ganz schweren Raucheratem. Ich glaube, der hat nicht so die Kondition, hat er nicht. Die Technik hätte er. Und sonst bist du von hinten von Paul Ronsheimer erwürgt auf einmal. Aus dem Busch springt
er. Mit dem Klappstuhl schlägt er mir von hinten über den Kopf. Liebe Leute, habt eine schöne Woche, eine schöne Restwoche. Woche. Böhmi ist on fire. Ich werde ihn jetzt gleich ein bisschen abkühlen mit Eiswürfeln auf die Stirn. Ich kann das alles verstehen. Ich bin nur gerade dabei, Hund und Katze noch aneinander zu führen und würde mich jetzt wieder gerne ins Wohnzimmer meine Wohnung begeben.
Und bei allem nicht vergessen, die Welt zusammenhalten. Genauso wie Hund und Katze in Ollis riesengroßer Wohnung jetzt demnächst miteinander auskommen müssen, müssen wir alle in der großen Welt, die unsere gemeinsame Wohnung ist, unsere große Wohngemeinschaft.
Ja, obwohl wir müssen in der großen Wohnung wieder alle auskommen. Alle mal wieder ins Wohnzimmer. Wir sehen uns nämlich bald alle wieder. Dann ist nicht mehr mit Twitter. Und macht mal was Geiles. Nicht mehr so gehässig sein und so. Kreativ sein. Sich bereiten, auch die Welt da draußen vorbereiten. Wir freuen uns auf
euch. Den Gesprächsfaden nie abreißen lassen. Wenn ich Leute blockiere, ist das nur eine technische Maßnahme. Das heißt nicht, dass ich mit euch nicht reden möchte. Ich habe einfach nur keinen Bock auf den Scheiß. Ehrlich.
Also macht's gut. Bis dann. Tschüss.
Bis Sonntag. Tschüss.